Ich möchte unsere Bibelstelle lesen aus 1. Korinther 7. Das ist eine der interessantesten Stellen, die ich von Paulus kenne. Er sagt hier etwas Seltsames. Auf den ersten Blick fast unverständlich und trotzdem dramatisch. Das aber sage ich, ihr Brüder, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. So sollen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der alte Schlachter hat in seiner Übersetzung hier etwas seltsam, so wie seine Art war, das dramatisiert. Er hat hier übersetzt, wo der Text sagt, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. Er hat gesagt, die Zeit ist zusammengeschmolzen. Und ich denke, wenn es jemals eine Zeit gab für uns Gläubige, vor allem die jetzt schon länger gläubig sind, die jetzt die Entwicklung der letzten Jahre gesehen haben, wenn es jemals eine Zeit gab, wo man sagen muss, jetzt ist die Endzeit explodiert, jetzt schmilzt die Gnadezeit zusammen, wir steuern aufs Ende zu, denn heute. Wir haben also Endzeit par excellence, wie es man vorher nicht vorstellen konnte. Selbst Israel, das immer im Zentrum war, als der Weltezeiger Gottes, rückt aus dem Fokus, man hat es nicht mehr so im Blick, obwohl Sacharja 12 bis 14 geschehen muss, der Angriff auf Jerusalem, das alles braut sich ja zusammen und wir sehen die Weltregierung, wir sehen die UNO, wir sehen plötzlich, dass die Völker hier bei uns überhaupt nichts mehr zu sagen haben. Das Weib auf dem Tier war ja in der Mythologie die Europa, ist sicher auch kein Zufall. Sie galoppiert, gell, du siehst, wie auch das, was der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, 12, dass die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, das wird immer krasser. Die Gesetzlosigkeit kommt jetzt per Dekret, das heißt von oben, von der Regierung, nicht aus dem Volk, aus der Verderbnis, wie es im Römischen Reich war, sondern jetzt per Gesetz. Und man sieht jetzt plötzlich, was in den Jahren 66, 67, 68 passiert ist. Wir wissen ja, 1967, und das ist die Prophetie aus Lukas 21, wo die Bibel sagt, wenn Jerusalem zurückerobert wird, oder Jerusalem wird zertreten werden, bis die Zeit der Heiden endet, und jetzt ist Jerusalem 67 zurückerobert worden. Israel hat einen Teil zurückgegeben, von daher ist noch ein kleiner Rest offen. Aber wenn man jetzt guckt, 66, 67, 68, man sieht dann, da wurde die Satanskirche gegründet. Dort war letztendlich die Rock- und Beatmusik im Aufbruch mit dem der Okkultismus in der Jugend. Dann kam aus den okkultistischen Dingen die Unmoral. Damals wurde der Minirock erfunden von einer Engländerin namens Mary Quant. Dann kam die katholisch- und protestantisch-charismatische Bewegung, die Sache mit dem Katholizismus verwischt hat. Und was ganz wichtig war, dort wurde der erste Satellit hochgeschossen. Durch das haben wir heute Handys, durch das haben wir heute Satellitenfernseher, durch das haben wir heute alles, auch die Smartphones, wo heute die Menschen praktisch narkotisiert und völlig in Beschlag nimmt. Ich habe jetzt bei meiner Friseurin, war interessant, ich habe ihr ein Buch gegeben, obwohl sie sagte zu mir, sie hat noch nie in ihrem Leben ein Buch gelesen. Ich schätze, die Frau ist 35, 40, gell? War ich baff. Also das, eine Mediengesellschaft wird geboren und 2. Timotheus 3 sagt ja in den ersten Versen, dass dann Mensch geboren wird in der Endzeit. Und wenn man das genau zählt, sie sagt, er ist treulos, lieblos, böse, also hat alle Merkmale. Wenn man die genau zählt, haben wir 18 Merkmale. 6 plus 6 plus 6. Also man hat hier praktisch ein antichristliches Potenzial und das geschieht heute in einer ungeheuren Weise. Jetzt kommt eigentlich das Hauptproblem für mich. Matthäus 24, 12 sagt ja, wenn die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der vielen erkalten. Das heißt, wir können jetzt nicht so tun, als würde uns das nichts angehen. Wir sind in keiner heilen Welt, auch unsere Absonderung von dieser Welt ist ja wichtig und ganz zentral, aber wir haben ein Problem. Wir können uns dem nicht entziehen. Das heißt, es wirkt auf uns. Und jetzt sehen wir natürlich, wie auch die Gläubiger Angst bekommen mit diesem Flüchtlingsdrama, das ja keines ist. Ich glaube, so dumm ist fast niemand, dass er das glaubt, was die Politiker und die Zeitungen uns erzählen. Zum Beispiel der Afghanistan-Konflikt, der geht schon Jahrzehnte, gell? Wer hat jetzt auf den Knopf gedrückt, dass jetzt plötzlich alle kommen, aus allen Ecken, gell? Und die Islamisierung ist ein Programm, der letztendlich auch im Koran gibt es eine Verpflichtung zu der Völkerwanderung, zu der Auswanderung, um zu islamisieren, gell, wenn man das alles weiß. Natürlich hat es da auch echte Flüchtlinge drunter, das möchte man nicht verhehlen, gell, aber die Masse ist hier gesteuert. Und das ist eben das, wo Gott plötzlich die westliche Welt, und das ist für mich ein Gericht über abgefallene westliche Kultur, abgefallene Christenheit, plötzlich uns diesen Leuten preisgibt. Die Bibel sagt immer, er gab sie dahin. Wie ein Fallstrick, sagt die Bibel, kommen diese Endzeitdinge in Lukas 21, 35. Und das, was man jetzt hier sieht, ist ein Fallstrick. Das kommt, ohne dass man was dagegen tun kann. Es überrollt uns regelrecht. Und jetzt kommt halt etwas, das man sich nicht vorstellen konnte. Eine christliche, Anführungszeichen, Welt. Wir wissen natürlich, dass da ganz viele nicht wiedergeboren werden, aber so immerhin noch eine christliche Kultur wird zerstört. Wir haben plötzlich ein Neuheidentum. Wir haben Leute, die letztendlich nichts mehr wissen vom Evangelium. Wir haben eine Situation fast wie zur Zeit der Urgemeinde. Dann wird die Obrigkeit zerstört. Das ist alles ein Programm. Dann wird Mann, Frau zerstört. Also man merkt hier, das sind diese zerstörerischen Kräfte, die aber Gott uns sicher auch als Gericht angedeihen lässt. Und jetzt sagt er, die Zeit schmilzt zusammen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Und jetzt kommt halt der entscheidende Punkt. Wir haben jetzt ja gestern sehr viel vom Dinsch gehört. Und jetzt muss man einfach nüchtern sagen, was machen wir jetzt in dieser kurzen Zeit? Wenn es alles so eskaliert und alles so explodiert, was tun wir jetzt? Und dann kommt ja irgendwann auch einmal der Punkt, wo ein Gläubiger sich letztlich fragt, wie soll es gehen? Und da ist halt Psalm 2 ein ganz wichtiger Punkt, da man sich dessen vergegenwärtigt und sich hier nicht in Panik versetzen lässt, weil Gott prophezeit uns das schon und sagt, warum toben die Heiden? Ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und das muss uns klar sein, dieser ganze Schlag des antichristlichen Geistes, diese ganze Teufelei, die haben zuerst mal mit uns gar nichts zu tun. Wir denken da immer, es geht gegen die Gläubigen. Wir sind hier zweitrangig. Der ganze Schlag geht immer nur gegen die Person Jesu Christi. Ist alles gerichtet, um der Herr Jesus letztendlich zu diskreditieren. Gell, und das ist so, wenn du siehst, was jetzt passiert, auch in dieser islamischen, wie soll ich sagen, Flutwelle. Man hat hier Angst, dass man ja nichts gegen Islam sagt, ja nichts sagt, die haben alle Angst. Aber mir ist aufgefallen, so krass wurde der Herr Jesus in der Presse noch nie gelästert wie zur Zeit. Also man hat keinerlei Hemmungen, der Herr Jesus zu lästern, auch pressemäßig. Und die Bibel sagt hier klipp und klar, das ist das, was man zu erwarten hat. Aber sie sagen da, lasst uns ihre Bande zerreißen und die Fesseln von uns werfen. Sie wollen die Gebote Jesu nicht. Sie wollen das nicht, das muss uns klar sein. Wir werden immer mehr zu Außenseiter, die wir gehorsam sein wollen, die wir dem Lamme folgen wollen, wohin es geht. Wir sind die Außenseiter. Und jetzt sagt er, dann wird er, nämlich der Vater im Himmel, zu ihnen reden in seinem Zorn. Er wird sie schrecken mit seinem Grimm. Und er sagt klipp und klar, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und das muss ich einfach ganz klar sagen. Gott, der Vater, eifert immer noch für seinen Sohn. Wenn wir auf der Seite Jesu Christi sind, das heißt, Leute, die dem Lamme folgen, wohin es geht, sind wir im Wille Gottes. Das ist ein zentraler Punkt. Der Wille Gottes ist immer noch auf die Person Jesu gerichtet. Und er sagt dann klipp und klar, er wird diese Leute zerschmettern, wie man einen Topf zerschlägt, also wie man Geschirr kaputt macht. Und dann sagt er in Vers 11, jetzt kommt die Parole. Was sollen wir tun in dieser verfließenden Zeit? Dient dem Herrn mit Furcht, frohlockt mit Zittern, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen? Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Egal, was für Turbulenzen sind, dass wir nicht auf die menschliche Ebene gehen, nicht auf die seelische Ebene, sondern dass wir uns ganz bewusst sind, es ist eine Prophetie, die sich hier erfüllt. Wir müssen zu meinem Jesus fliehen, müssen uns bergen bei ihm. Dort ist der, der sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Wie gesagt, dient ihm mit Gottesfurcht, mit wirklicher Furcht. Und sei es einmal ungeschützt. Es gibt ein Problem beim Mensch. Ich war mal am Hochkönig bei einer Hochtour. Und da haben wir uns in einer Hütte einquartiert. Jetzt sage ich es mal so, das war ein Stall. Anders kann man es nicht nennen. Ich sagte zu meiner Frau, wie können wir hier überleben, diese 2 Wochen, wo wir da sind. Es war interessant, nach 2 Tagen hatten wir uns daran gewöhnt und so ist der Mensch, er gewöhnt sich. Das ist eine Fähigkeit von Gott, dass der Mensch überleben kann, man gewöhnt sich an alles. Und so ist halt leider auch, dass wir uns, obwohl wir die Zeichen der Zeit sehen, obwohl wir der antichristliche Geist sehen, wir sehen den Abfall der Christenheit, man kann sich dran gewöhnen. Und in dieser verfließenden Zeit ist die Gefahr, dass man einfach das als gegeben annimmt und irgendwann färbt es auf uns ab. Und jetzt kommt halt das Entscheidende, wo er sagt, dient dem Herrn mit Furcht, dient ihm mit Zittern, berget euch beim Sohn. Und jetzt kommt auch das Problem, diese Mischung aus meiner persönlichen Stellung, aus dem Dienst. Und was mache ich jetzt in der verbleibenden Zeit? Soll ich in Panik verfallen, alles voll tun? Oder was soll ich machen? In 2. Petrus 3,11, und Petrus ist hier ein sehr zentraler Schriftsteller von Gott her, von der Inspiration her. Gott hat ihn immer benutzt, um diese, ich sag's mal, fast dramatische Sache zu sagen. Er sagt hier, da dies nun alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht. Und Gottesfurcht ist im Griechischen ein Wort, das gibt es im Deutschen kein Synonym. Das Wort, das hier steht, heißt Eisebeia. Luther hat es versucht mit Gottseligkeit zu übersetzen, aber es ist eigentlich die beste deutsche Übersetzung, wäre immer noch Frömmigkeit. Und zwar Frömmigkeit in dem Sinne, dass man mit Gott völlig zufrieden ist. Also da steckt es drin, die Ruhe in Christus. Man ist völlig zufrieden mit dem Herr Jesus. Er ist mein Ein und Alles. Und mit dieser Gottesfurcht bin ich so, dass ich einen heiligen Wandel führen kann, egal was um mich herum ist. Es tut mir nichts. Also ich bin in einer gewissen Sicherheit, in einer gewissen Ruhe. Und er sagt, wie sehr solltet ihr in die Haltung hineingehen, wenn es immer schlimmer wird. Also je schlimmer es wird, je mehr muss ich in Christus bleiben. Je schlimmer es wird, je mehr muss ich zu meinem Jesus fliehen. Je dramatischer es wird, je mehr muss ich der Rettername Jesus anrufen. Je mehr muss ich mich in den Saum seines Kleides klammern. Also das ist das, wo er sagt, wenn die Zeit schon zusammenschmelzt, was willst du tun? Weil wir haben natürlich ein Problem, Matthäus 24, wo das geschrieben wird, die Endzeit-Dinge, wo er sagt, auf dem Höhepunkt, sie merkten nichts. Jetzt kommt das Drama, die Welt merkt nichts, das ist uns klar. Aber jetzt fängt es in die frommen Kreise an, dass sie auch nichts merken. Dass sie alle Grenzen, die man mal aufgerichtet hat, im Gehorsam gegen das Evangelium einfach preisgibt, um die Leute zu erreichen. Man geht plötzlich hin und vermischt das Reich Gottes mit anderen Dingen. Und da ist das nur das Gleiche, dass manche Kreise dann hingehen und sagen, die Ein-Gott-Religionen haben dasselbe Gott. Der Gott des Islams hat keinen Sohn. Vom Felsentum steht, Allah hat keinen Sohn. Und der lebendige, allein wahre Gott, sein Merkmal ist, dass er sich nur über seinen Sohn offenbart. Der Sohn, der wesensgleich ist mit ihm von der Gottheit her, der vor es überhaupt Ewigkeiten und Zeiten gab, in dieser Lichtswelt war, dieser Sohn, der, ich sag's mal so, das totale Ein und Alles des Vaters war, den er sich vom Herzen gerissen hat, um uns zu erlösen, das ist das, wo Gott sich drum dreht. Das sieht man im Psalm 2. Er dreht sich nur um den Sohn. Und die anderen Götter sind keine andere Erscheinungsformen des Gottes, des Schöpfers Himmels und der Erde. Jetzt kommt das Dramatische, auch das Christentum, wenn es sich verirrt, ist genauso eine teuflische Religion, das gegen das Evangelium geht, sondern nur die nackte Wahrheit, die sich um den Herr Jesus dreht, auch vom Christentum her, ist der biblische Weg. Und jetzt kommt halt das Problem, dass wir in eine Zangenbewegung genommen werden. Wir kleiner Haufen, diese kleine Herde, wir kommen in eine Zangenbewegung zwischen einer gottlosen Welt, die immer radikaler wird und auch die in ihrer Gottlosigkeit unverschämt wird. Das muss man ja einfach sagen. Die tun ja Dinge, das ist atemberaubend. Man muss sich ernstlich fragen, wir haben so lange keine Pressefreiheit mehr, wir haben keine Religionsfreiheit mehr, das ist alles vorbei. Wer das noch glaubt, Aber jetzt kommt das Zweite. Jetzt werden wir auch von der christlichen Seite in die Zange genommen, die plötzlich sagen, nein, ist doch nicht so schlimm. Der Herausgeber vom Bibellexikon ist ein frommer Mann. Der hat einen Sohn, einen Pfarrer, mit dem habe ich schon gesprochen, bei der Beerdigung in Albstadt, ist Pfarrer in Albstadt, ist bekehrt, Gotteskind. Schreibt er plötzlich in der Zeitung Artikel, die guten Seiten des Islams, und stellt Islam und Bibel gegenüber und betont die guten Seiten. Da muss ich sagen, ist der Mann von allen guten Geistern verlassen? Ja. Da merkst du plötzlich, wie auch die Gläubigen 2. Timotheus 2, 24 und 25 erleben. Und dort steht etwas Furchtbares. Dort steht, dass Gläubige, die wiedergeboren sind, die Gotteskinder sind, die, wenn sie sterben, in den Himmel kommen, dass diese Gotteskinder, solange sie hier leben, vom Teufel in einen Fallstrick hineingenommen werden können und die werden gefesselt. Und können hier, ohne es zu wissen oder es zu wollen, können sie im Teufel sei Handlanger sein, in Teilbereichen. Das ist dramatisch. Jetzt kommt halt das Entscheidende für uns, die wir ja bereit sind, dem Lamme zu folgen, die wir bereit sind, Gott zu dienen, die wir bereit sind, den Willen Gottes zu tun. Wir müssen einfach eine Entscheidung fällen in unseren Herzen. Und die Entscheidung ist wesentlich dramatischer als das, was wir gestern gehört haben. Gestern ist ja nur die Entscheidung, dass der Herr Jesus der Herr ist über meinen Dienst, der Herr ist über mein Wachstum, der Herr ist über alles, was ich tue. Das ist schon mal entscheidend. Aber jetzt kommen wir zu einer ganz dramatischen Entscheidung. Und zwar diese Entscheidung heißt, die Bibel formuliert es im Hebräerbrief so, vor das Lager zu gehen und die Schmacht des Christus zu tragen. Das heißt, ganz gezielt den Weg Jesu Christi zu gehen, Außenseiter zu sein und notfalls, ich sage es mal so, auch der Spott, und auch der Hohn und auch die Verachtung selbst der christlichen Kreise auf sich zu ziehen. Und das einfach zu ertragen, weil es prophezeit ist und weil es normal ist. Und wer Jesus wirklich dient, der muss mit dem leben. Und jetzt kommen wir halt zu dem Punkt, wo es darum geht, dass wir sagen, wir tun den Wille Gottes. Und der Wille Gottes, das war für mich eine neue Erfahrung, geistlich. Ich habe, wo ich zum Glauben kam, ich bin ein Kind der Erweckung, ich bin in der Erweckung zum Glauben gekommen. Da ist nochmal ein bisschen anders wie normal. Da ist alles, ich sage es mal so, da bist du in Aufruhr. Gell? Wir haben, als ich zum Glauben kam, dann habe ich mein Leben aufgeräumt in einer Radikalität, dass ich heute sagen muss, naja, vielleicht wäre es ein bisschen gemäßigter gegangen. Aber es ist einfach so, wenn man das alles sieht, da waren wir immer ganz wild drauf, der Wille Gottes zu tun, das war das zentrale Thema. Und irgendwann ist mir mal aufgefallen, dieses zentrale Thema, wenn Erweckung ist, dass man den Wille Gottes tun will, dem Lamme folgen, wo man will, das hörst du plötzlich nicht mehr, weder in Büchern noch in der Verkündigung. Das war so, wenn du früher 10 Verkündigungen gehört hast, dann waren 8 davon Wille Gottes, Wille Gottes, Wille Gottes. Jetzt kommt das auch mal vor, aber das ist eine Nebensache geworden. Denn wenn du jetzt den Wille Gottes tun willst, und dann habe ich angefangen, das irgendwann, wenn du erwachsener wirst und reifer wirst und nicht mehr so ein feuriger, junger Gläubiger bist, ein Baby in Christus, habe ich studiert von der Bibel her, und dann ist mir aufgefallen, dass die Bibel sagt, dass praktisch der Wille Gottes, und das war für mich völlig erstaunlich, zu 99% allgemein ist. Das heißt, für alle gleich. Dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Dies ist der Wille Gottes, dass er den Ungläubigen den Mund stopft, indem er Gutes tut. Also, der Wille Gottes ist so definiert, dass er eigentlich immer allgemein für alle Gläubige gleich ist. Und dann habe ich mit Erstaunen festgestellt, dass der persönliche Wille Gottes für mich ganz persönlich relativ gering ist. Also, meine persönliche Führung spielt da scheinbar gar keine so Rolle. Sondern wenn man den Wille Gottes tut, dann gehen wir einfach auf die Wahrheit der Schrift und tut das, was die Bibel sagt. Wenn sie zum Beispiel sagt, 2. Korinther 6, 14 bis 7, 1, du sollst dich absondern von der Welt, du sollst dich von bestimmten Dingen absondern, du darfst zum Beispiel kein Ungläubiger heiraten, also wo sie einfach ganz klar sagt, auch keine Zusammenarbeit zwischen Dingen Belials, dann kannst du zum Beispiel nicht mit der Evangelischen Allianz zusammenarbeiten, die mit Extremcharismatikern, Pfingstlern, in Deutschland ist ein führender Mann der Evangelischen Allianz, ist einer der extremsten Pfingstler und Charismatiker, die es gibt. Dann muss ich einfach sagen, Entschuldigung, dann, die sind zu uns auch gekommen, haben gesagt, wollt ihr nicht zu uns kommen in die Gebetsstunde? Haben gesagt, nein, geht nicht. Ungläubige Pfarrer, geht nicht, du sollst nicht mit denen zusammenarbeiten, die ungläubig sind. Und jetzt wirst du zum Außenseiter. Wir waren frühere Gemeinde, die war völlig normal, in der Mitte. Die Lascherkreise haben gesagt, ihr seid uns zu streng, und die strengerkreise haben gesagt, ihr seid uns zu lasch. Wir waren schon in der Mitte, also normal für mich. Und jetzt plötzlich sind wir rechts außen. Aber wir haben überhaupt nichts anderes gemacht. Im Gegenteil, wir haben uns nie verändert in den letzten 30 Jahren. Also Leute, die heute kommen und uns früher Verkündigungen sagen, ist ja immer noch das Gleiche. Das heißt, da passiert etwas. Auch bibeltreue, normale Gemeinde und Gläubige werden plötzlich in die Ecke gestellt und es kippt ihnen alles vorbei. Und solange wir den Wille Gottes tun, allgemein, also einfach das, was Gott sagt, dass wir uns absondert, dass wir dem Lamme folgen, wohin es geht, dass wir nicht nach dem Fleisch gehen, nicht seelisch handeln, sondern Jesus ist unser Ein und Alles, das vollkommene Opfer. Wir reagieren nur auf etwas, was er getan hat. Sobald man das tut, wirst du Außenseiter. Und also, dann spezifische Wille Gottes, die Bibel sagt, ich soll ihn von ganzem Herzen suchen. Und das war für mich eigentlich etwas, wenn die Leute fragen, ja, wie erkenne ich den Wille Gottes? Dann sage ich ihnen immer, ihr müsst die Bibel lesen, 99% vom Wille Gottes steht in der Bibel. Du brauchst überhaupt nicht überlegen, du musst erst mal das tun, was hier steht. Ja, wenn es dann heißt, ja, soll ich jetzt ein Auto kaufen, soll ich meinen Job wechseln, soll ich die Frau heiraten oder den Mann heiraten, soll ich in Ruhestand gehen, wie kriege ich dann das, was mich ja eher vom Wille Gottes her interessiert? Jetzt kommen wir schon zu dem Drama. Der Mensch interessiert ja eigentlich vom Wille Gottes sein Persönliches zu 99% und der allgemeine Wille Gottes zu 1%. Aber Gott sagt, der Wille Gottes ist zu 99% allgemein und nur 1% betrifft dich. Aber jetzt gibt es hier eine Regel. Ich sage immer zu den Leuten, eigentlich brauchen wir da gar nicht mehr drüber verkündigen, du musst es nur tun. Ich lese uns Römer 12, die ersten zwei Verse. Das ist für mich die größte Offenbarung bezüglich des Willens Gottes, die es jemals gegeben hat. Er sagt hier, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und das steht im Griechischen Thysian und ist ein Schlachtopfer. Das heißt, es kann wehtun, dass man hier dieses Opfer bringt. Das sei euer vernünftiger oder, könnt ihr auch übersetzen, wortgemäßer Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, also dem Zeitgeist, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes oder eurer Gesinnung oder eurer Einstellung, kann man auch sagen, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Jetzt sagt die Bibel doch ganz einfach für uns Gläubige, denen die Zeit davonläuft, die schmilzt zusammen. Es dürfen wir nur die Bibel fleißig lesen und konsequent sein und mit der Hilfe Jesu, weil das können wir ja nicht selber, da brauchen wir wieder seine Kraft, da brauchen wir wieder seine Hilfe, einfach das vollkommene Opfer, auch um im Licht zu wandeln, damit wir gereinigt werden durch Jesu Blut. Aber dann einfach das, was wir lesen in der Schrift, was der Wille Gottes ist, in Einfältigkeit zu tun und das Spezifische, soll ich jetzt ein Auto kaufen, soll ich heiraten, was soll ich tun? Da sagt die Bibel, wenn ich mich Gott hingebe als Opfer, das ist wieder das von gestern, 2. Korinther 8, 5, sie gaben sich hin, zuerst dem Herrn, dann uns. Wenn ich mich ihm auf den Altar lege und gleichzeitig vom, das geht übers Bibellesen, wenn der Heilige Geist meine Gesinnung verändert durch Bibellesen, und zwar, indem ich mein Wesen und meine Gesinnung, meine Einstellung vom Bibeltext her erneuern lasse. Dass ich lerne, wie Gott denkt und nicht wie ich denke. Also ich habe festgestellt, der größte Götze, der rumläuft, ist das Ego, das bin ich selber. Sondern, dass ich mein Denken durch das, was Gott sagt, ersetze. Dann sagt die Bibel, und das ist eine Revolution, dann wirst du den Wille Gottes erkennen. Und jetzt kommt das Ärgerliche für den Mensch, sie sagt nicht wie. Sie sagt nicht wie? Sie sagt überhaupt nicht wie. Nur ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel eine Regel. Wenn meine Frau und ich in etwas vollkommen übereinstimmen, dann kann ich davon ausgehen, dann stimmt es meistens. Auf dem Wille Gottes her, wenn wir um was kämpfen. Aber es gibt was Zweites. Ich habe schon oft erzählt, ich bin in eine Gemeinde gegangen und wusste nicht, was für ein Thema ich machen soll. Ich hatte drei Themen. Gershnaben hatte ich nur 6, von daher habe ich zu meiner Frau gesagt, sei 5 oder 6. Also das filtert sich dann, Gott fängt dann halt zu reden. Aber da hat er nicht geredet, das war Schule und ich bin schon vorgefahren auf dem Parkplatz von dieser Gemeinde und habe 3 Themen. Und ich habe ja Angst davor, was zu machen, was Gott nicht will. Ich kann ja nicht predigen, was ich will. Und in dem Moment, wie ich den Parkplatz betrete, stirbt ein Thema. Und da war ich völlig beruhigt. Und jetzt habe ich nur noch 2. Aber dann bin ich mit den 2 in der Versammlung drin gesessen und dann ist etwas passiert. Ich bin immer nervöser geworden. Wahrscheinlich ist der Schweiß ausgebrochen. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, die Versammlung ging weiter. Ich habe zum Herrn geschrien innerlich.
Zeig mir das Thema.
Nein, schweigen. Nichts passiert. Dann betet der Bruder, das ist einer der Gründer dieser Gemeinde, und immer wenn der betet, ist aus. Habe ich noch mehr geschwitzt. Na, ich wusste so, jetzt ist es passiert. Was machst du? Bist du jetzt ungehorsam? Ich sag's mal spöttisch. Würfelst du jetzt, welches Thema du nimmst? Machst Augen zu und ziehst den Zettel raus, eins oder zwei? Wollte ich ja nicht. Ich habe weiter zum Herrn geschrien. Und plötzlich sagt der Bruder, der die Einleitung macht, wir singen Lied Nummer 4. Lied Nummer 4 war das Thema meines Themas Nummer 2. Und damit kam in der allerletzten Sekunde, bevor ich aufgestanden bin, kam die Antwort. Und ich habe dann das Thema abgehalten und hatte ich mit einem völlig befreiten Herzen. Und dann habe ich was erlebt, das war gigantisch. Nach dieser Versammlung steht ein Mann auf, so, mit der Faust, und sagt, dich hat man bestellt. Dann sage ich, bitte. Diese Brüder in dieser Versammlung haben dir alles erzählt, was mich betrifft. Und du warst so unverschämt zu Deutsch, hast mir das alles in der Verkündigung um den Kopf geschlagen. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, ich habe ein Problem. Ich kenne dich nicht, ich kenne deine Probleme nicht, keiner dieser Brüder hat mit mir überhaupt ein Wort gesprochen. Denn da ist mir klar geworden, wenn wir darum kämpfen, dass wir den Wille Gottes tun, wir müssen nur Römer 12 einhalten. Wir müssen uns auf den Altar legen und unser Denken darf nicht menschlich sein, sondern müsste vom Bibeltext her geprägt werden. Dann wird er uns zeigen, wie das geht. Ich habe das schon anders erlebt. Ich habe um den Wille Gottes gekämpft, hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Da kam ein Brief. Ich habe den Brief gesagt, oh, der Bruder X. Das sind ja oft Leute, wo dich dann quälen habe ich aufgemacht. Aber diesmal hat er eine Postkarte drin. Jetzt sind die Postkarte draus, die Antwort auf meine Frage. Wisst ihr, man kann es nicht sagen, wie Gott antwortet. Und das ist diese Abhängigkeit von meinem Jesus. Ich kann nicht sagen, wie er der Wille Gottes mir klar macht für mich. Die 99% für uns alle, die steht in der Bibel. Da brauche ich gar nicht denken. Da muss ich nur lesen. Aber dieses 1% sagt er mir, wenn ich gehorsam bin. Und ich glaube, je weiter diese Zeit zusammenschmilzt, je mehr müssen wir lernen, hier abhängig zu sein. Wie kleine Kinder. Weil es kann passieren, dass wir jetzt plötzlich in Situationen kommen, die wir noch nie hatten. Gell, ich sag's mal so, in der Christenheit, das Gebet aus dem Vater unser, unser täglich Brot gib uns heute, das ist ja heute kein Thema. Gell, wir haben ja Vollversorgung. Aber wir wissen ja nicht, ob das so bleibt. Und ich denke, die Vorbereitung auf diese Endzeit, die wird so sein, dass man letztendlich immer mehr lernen muss, abhängig von Jesus zu sein. Und vielleicht der Arm Gottes schon jetzt lernt zu bewegen, dann wenn es mal hart auf hart geht, dass dann keine neue Übung ist. Ja, jetzt kommt halt das Grundproblem, wo der Teufel die Gläubigen lähmt. Das habe ich in der Seelsorge über viele Jahre erlebt, erlebt sie mit einer einzigen Tatsache. Wenn die Gläubigen manche Dinge erkennen, manche biblische Wahrheiten, dann werden sie verzweifelt und sagen, das habe ich nicht getan. Ich habe versagt. Ich bin am Ende. Und dann hat sie, ich habe es ja gestern gesagt, wie der Elia, dann legt man sich unter den Ginsterstrauch und sagt, ich bin der Letzte, Gott kann mit mir nichts anfangen, ich werde die Endzeit nicht überleben. Und dann bist du im Zustand, ich sag's mal so, er ist für mich ein negatives Musterbeispiel, so Jakob. Jakob war ja ein blühender Mann. Er hat zwar betrogen, aber er hat betrogen, weil er Sehnsucht hatte nach dem Erstgeburtsrecht. Also er hat seinen Bruder zwar, und da hat er noch gar nicht betrogen, denn er hat es abgekauft. Gell, schon mal die Unverschämtheit, auf die Idee zu kommen, einem anderen Bruder das Erstgeburtsrecht abzukaufen, da musst du jetzt erstmal drauf kommen. Aber da siehst du diese tiefe Sehnsucht, Gott zu dienen. Es war ein Mensch, der Gott dienen wollte. Und dann hat er es ja wieder gemacht, bloß diesmal mit Betrug über seine Mutter. Und du siehst dann, wie Gott ihn führt. Und was die wenigsten wissen, die erste gravierendste Erweckung der gesamten Heiligen Schrift geschah durch Jakob. In 1. Mose 35. Als übereifrige oder brutale Söhne hier ihre Schwester rächen und die Leute umbringen. Und dann geht er in Kapitel 35 hin und sagt, tut die fremden Götter von euch, reinigt euch, wechselt eure Kleider. Bildlich gesprochen, Absonderung, bildlich gesprochen, Reinigung durch Jesu Blut. wechsle der Kleider, ich mache meine Kleider weiß durch Jesu Blut, wie es in Offenbarung 7,14 steht. Ich bin mit Gott wieder in Ordnung. Dann fange ich Gott zu dienen. Und trotz der Angst, der hat ja Angst, dass diese Heide sich jetzt rächet, sagt dann die Bibel, in dem Moment, wie sie das getan haben, sie taten die Götze hinweg, sagt er, dann fiel der Schrecke des Herrn auf die umliegenden Dörfer und er kommt davon. Wisst ihr, und er hat herrliche Dinge erlebt, aber er war ein seelischer Mensch. Und hier ist die Gefahr für uns alle. Die Seele ist von Gott her geschaffen und ist nicht grundsätzlich schlecht. Aber die Seele darf nicht dominieren. Wir sind Geist, Seele, Leib und in unserem Geist hat er, nicht im Verstand, im Geist hat der Heilige Geist Wohnung gemacht und uns soll das Geistliche beherrschen und nicht das Seelische. Und Jakob ließ sich vom Seelischen beherrschen. Darum hat er Josef vorgezogen. Das Trauma seiner Söhne hat eine Wurzel gehabt. Das war schon vorher, schon bei seinem Vater, gell, der Isaac hatte halt das Wildbrett lieb, darum hat er halt Esau geliebt und sie, die Frau, hatte halt der Jakob lieb, weil er ein häuslicher Mann war. Wisst ihr, das Seelische ist gefährlich und Jakob hat das Seelische ausgelebt und dann kommt etwas und das ist das, was ich eigentlich verhindern möchte in meinem Leben und ich möchte es verhindern bei uns, dass das passiert. Er sagt am Schluss in 1. Mose 47, Vers 9 zu Pharao, zu der Welt. Das ist sein Zeugnis nach Hause. Die ganze Zeit meiner Fremdlingschaft beträgt 130 Jahre. Wenig und böse sind meine Lebensjahre gewesen und sie erreichen nicht die Zahl der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Dass am Schluss vom Leben so ein Zeugnis da ist. Bei Abraham und Isaac heißt sie starben alt und lebenssatt. Und hier kommt eigentlich ein Zeugnis und ich denke, das ist der Kampf auch für uns in der Endzeit, dass wir, je weiter das vorschreitet und je schlimmer das wird und je radikaler das wird, dass wir nicht hier zurückfallen in das Seelische. Nicht dann beginnen Angst zu haben. Weil Furcht ist nicht in der Liebe, da man plötzlich Angst hat vor der Endzeit. Ich sage unseren Leuten immer, Albstadt ist eine wunderbare Stadt. Die hat vor allem einen Vorteil, und zwar geistlich hat sie einen Vorteil. Sie ist in der Nähe vom militärischen Zentrum. Ich sage immer, wenn Atombomben fallen, dann habt ihr die beste Chance. Die Wahrscheinlichkeit, dass dort eine Atombombe fällt, ist riesengroß. Ich sage, was kann euch denn besser passieren in der Endzeit? Die Bombe fällt und ihr seid weg und seid in der Gegenwart Jesu. Ist doch herrlich. Wisst ihr, das Grundproblem, da man sich nicht so wichtig nimmt, sondern sagt, ich bin nur ein Sklave Jesu Christi. Mach du mit mir, was du willst. In der zusammenschmelzenden, verbleibenden Zeit will ich, und jetzt kommen wir zu Römer 12, mich dir auf der Altar legen als Ganzopfer. Ich will meine Gesinnung verändern lassen, dass ich so denke, wie du denkst. Und ich will den Wille Gottes tun, ich werde ihn erkennen. Und da kommt natürlich jetzt die Entscheidung, dass ich sage, gut, zuerst gehe ich hin, und studiere vor allem auch die Lehre der Apostel, eben die Lehrbriefe. Was ist der Wille Gottes für die neutestamentliche Gemeinde? Was ist der Wille Gottes? Wo soll ich mich absondern? Wo soll ich mich nicht absondern? Wo soll ich hier reden? Wo soll ich schweigen? Wo soll ich mir etwas gefallen lassen und wo nicht? Und das ist interessant, zum Beispiel Bergpredigt Matthäus 5 sagt der Herr Jesus, wenn dich jemand auf die linke Wange schlägt, halt ihm die rechte hin. Aber interessanterweise macht es genau der Paulus nicht. In Apostelgeschichte 16, in Philippi im Gefängnis, als er rausgelassen wird, gell, macht er gerade das Gegenteil. Er sagt praktisch, nein, ihr lasst mich jetzt hier nicht raus, sondern jetzt kommen die Verantwortlichen und werden mich in Ehren entlassen. Warum macht er das? Weil er die Lydia schützen muss. Eine kleine Gruppe von Gläubigen, die sich am Fluss versammeln, die muss er schützen. Und darum geht er hier vor. Und jetzt lernt mich die Bibel in ihrer Weisheit, wie man vorgeht. Wisst ihr, dass man nicht extrem links, rechts, schwarz, weiß, einseitig wird, sondern mit geistlicher Weisheit lernt, wie man durch diese zusammenschmelzende Endzeit geht, um dem Herrn zu dienen. Und da kommen dann Dinge, wie soll ich es nennen, es vereinfacht sich und konzentriert sich auf einen Punkt. Hebräer 3, Vers 7. Heute, wenn ihr seine Stimme höret, verstockert eure Herzen nicht. Das heißt, ich lebe dann im Heute. Ich weiß nicht, was morgen ist. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe schon geglaubt, wo der Ukraine-Konflikt war, dass eventuell Es ist jetzt natürlich subjektiv, was ich sage. Mein Endzeitverständnis ist so, dass wir mit zwei Weltkriegen vor der Wiederkunft Jesu zu rechnen haben. Wenn ich nicht recht habe, ist mir's auch recht, sage ich ganz ehrlich. Aber ich habe da schon gerechnet, dass das zum großen Krieg kommt. Unsere Bundeskanzlerin sagt, es wird ein großer Krieg geben und die hat recht. Ich weiß nicht, ob der heute Nacht anfängt. Wenn der heute Nacht anfängt, was ist dann? Ich war mal beim Missionswald Mitternachtsruf auf Besuch. Und da war irgendwas, ich weiß nicht mehr was, war nicht so weltbewegend, aber es war doch so, dass ich vor Gott der Eindruck hatte, an dem Punkt musst du Buße tun. Und ich war so müde abends, dass ich nicht einmal mehr die Kraft aufgebracht habe, zum Herr Jesus zu gehen, zu sagen, reinig mich in dein Blut, vergib mir, und das wirklich konsequent vor Gott zu regeln. Konnte ich nicht, ich war so fertig. Da sage ich zum Herrn, oh, ich mach's morgen früh. Bin ins Bett, sofort eingeschlafen. Und dann ist was passiert. Also ich sage es mal ganz ehrlich, wenn die Leute mir erzählen, ich habe Migräne oder sowas, dann sage ich immer, was ist das? Kenne ich nicht. Das einzige Mal in meinem Leben, wo ich Migräne hatte, ich hatte Stechkopfschmerz, dass ich nicht mehr denken konnte. Und in meinem Unterbewusstsein hat es immer gefunkt. Guck, wie willst du jetzt das in Ordnung bringen? Und da hat mir der Herr das beigebracht. Heute, wenn du seine Stimme hörst, das war nämlich bei Nacht, dann bring das in Ordnung und nicht morgen, nicht schiebe. Und es hat Gott den Zustand angehalten, es war dramatisch bis mittags um 12. Und dann plötzlich war es weg. Und dann war es mir klar, jetzt nimmt er die Sperre weg und dann konnte ich Buße tun. Das heißt, wir müssen lernen, in dieser Situation im Heute zu leben. Die Zeit schmelzt zusammen. Jetzt müssen wir lernen, im Heute zu leben. Heute muss ich in Ordnung sein mit Gott. Heute muss ich gucken, dass ich den Wille Gottes tue. Heute, morgen früh, geht's wieder los. Morgen früh, wenn ich aufwache, ist heute. Übermorgen, wenn ich aufwache, ist heute. In 3 Tagen, wenn ich aufwache, ist heute. Und wenn man dann wie ein kleines Kind ganz einfach dem Lamme folgt, wohin es geht, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, und nicht dauernd zurückblickt auf sein Versagen. Für mich war eine der größten Offenbarungen, ich habe das hunderte Mal gelesen und doch nicht gelesen, wo in Hebräer 4, Vers 15 geschrieben steht, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns mit Freimütigkeit herzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Damit ist doch so, der Jesus kennt meine Schwäche. Und jetzt sagt die Bibel, im Gegensatz zu meiner Selbstverdammung und dass der Teufel mir das dauernd einredet und mich verklagt vor Gott, sagt die Bibel, der Herr hat Mitleid. Er will ja bloß, dass ich komme zu ihm, sein Blut in Anspruch nehme, mich reinigen lasse, neu beginne, das heute aufzurichten. Heute folge ich dir nach. Und dann sagt die Bibel, dann wirst du rechtzeitig Hilfe empfangen. Und für mich das Dramatischste, ich möchte zum Schluss 2 Stellen lesen, aber eine Stelle ist für mich so, ich glaube nicht, dass es viele Stellen gibt, die mich jemals so erschüttert haben wie die Bibelstelle, die steht in Richter 10. Richter ist ja das Buch des Abfalls, das ist Endzeit. Wenn man wissen will, wie die Endzeit abläuft, muss man nur Richter lesen. Der letzte Satz des Buches Richter heißt, es hatte kein König, jeder tat, was er wollte. Gesetzlosigkeit. Und jetzt ist so, jetzt ist Israel wieder in die Falle gegangen, hat wieder versagt an jeder Ecke, 18 Jahre lang, 6 plus 6 plus 6, ist im antichristlichen Geist auf den Leim gegangen. Und jetzt sagt die Bibel etwas Furchtbares, Israel kommt in schreckliche Bedrängnis, Vers 10. Da schrien die Kinder Israel zum Herrn und sprachen, wir haben an dir gesündigt, denn wir haben unseren Gott verlassen und den Baalen gedient. Und Baal heißt nur Herr, das heißt, ich habe einen anderen Herr. Das ist neutestamentlich gar nicht so schwierig. Ich habe einen anderen Herr. Das heißt, ich habe andere Prioritäten. Ich folge andere Regeln. Ich bin das Wichtigste, nicht der Herr Jesus. Das ist schon Baal. Und jetzt heißt es hier, aber der Herr sprach zu den Kindern Israel, trotz Buße. Habe ich euch nicht von den Ägyptern, von den Amoritern, von den Ammonitern, von den Philistern errettet? Und als die Zidonier, die Amalekiter und die Maoniter euch unterdrückten, habe ich euch nicht aus ihren Händen errettet, als ihr zu mir geschrien habt? Dennoch habt ihr mich verlassen und anderen Göttern gedient. Darum will ich euch nicht mehr retten. Das muss ich mir vorstellen. Er sagt ihnen, ihr habt die Grenze überschritten. Geht hin und schreit zu den Göttern, die ihr erwählt habt. Sie sollen euch retten zur Zeit eurer Not. Das ist brutal, oder? Trotz Buße. Jetzt tun die Kinder Israel etwas und das ist für mich das Musterbeispiel gewesen. Egal wie ich versagt habe, es gibt eine Herzenshaltung, wo Gott mir trotzdem helfen wird. Und zwar, er sagt hier, aber die Kinder Israel sprachen zum Herrn, wir haben gesündigt. Dass man einfach hingeht und das ganz offen bekennt. Mache du mit uns, was du willst. Das ist jetzt Auslieferung an der Herr. Mach mit mir, was du willst. Ich bin Sklave Jesu Christi. Und jetzt kommt die demütige Bitte, nur errette uns noch dieses Mal. Aber jetzt tun sie etwas und das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel für die Soforthilfe. Sie machen nämlich jetzt etwas, wie wenn Gott ihnen bereits geholfen hätte. Und sie taten die fremden Götter von sich und dienten dem Herrn. Das heißt, sie haben jetzt Gott gedient, die haben sich abgesondert, die haben das weggetan, was Gott gehindert hat, mit dem Risiko, dass er ihnen trotzdem nicht hilft. Gott hat gesagt, ich helfe euch nicht. Und trotzdem, und das ist echte Buße, trotzdem sagen sie, dann gehen wir halt unter, aber dann gehen wir unter im Gehorsam. Eben heute sind wir gehorsam und wenn wir untergehen, dann gehen wir unter. Du bist der Herr. Und dann heißt es, da wurde er unwillig über das Elend Israels und hat ihnen geholfen. Und das ist für mich dramatisch, dass sich das Herz Gottes so bewegen kann, indem ich absolut, ich sage es mal so, die Buße praktisch vollziehe. Und wenn ich es richtig verstehe, dann gibt uns hier Paulus in Philipper 3 das große Muster. Er sagt nämlich hier, ich vergesse, was da hinten liegt, im Vers 13. Wie kann ich das vergessen? Durch Jesu Blut. Man sieht ja beim David in seiner Sünde, haben wir ja gestern schon gesagt, dass Gott sagt, das ist wie wenn du nicht gesündigt hättest. Das heißt, wenn das Blut Jesu, jetzt kommt der kindliche Glaube, wirkliche Sünde bei mir löscht, dann ist es vor Gott, wie wenn es nie geschehen wäre, ist weg. Und jetzt sagt Paulus, ich vergesse, was da hinten ist. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt da in der Endzeit, wenn die Zeit zusammenschmilzt, dann einfach sagt, gut, vielleicht war ich jetzt nicht so in der Nachfolge, vielleicht war ich nicht so klar vor Gott, wie ich jetzt sein solle. Vielleicht habe ich in meinem Fleisch Fehler gemacht und alles, dass man einfach hingeht und sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Ein Schlussstrich zieht. Sich reinigen lässt durch Jesu Blut und sagt, Herr, es soll sein wie beim Paulus, dass das, was dahinter ist, gelöscht ist durch dein Blut. Und dann nimmt man Haltung ein, wie die Philipper. Ob du mir jetzt in der konkreten Situation hilfst oder nicht, ist egal, ich diene dir. Dann ist man wieder bei Richter 10. Und dann sagt Paulus, und jetzt jage ich auf das Ziel zu. Jagen. Die Bibelleser wissen, wer gejagt hat. Jehu, der Sohn Nimsis. Er sagt ja, wer ist der Mensch, der da rast? Dann sagt er, das ist Jehu, der Sohn Nimsis. So rast keiner. Und das ist das mit Jagen. Das heißt, mit letzter Energie gehe ich jetzt in die himmlische Berufung Gottes in Christus Jesus. Und dann sind wir wieder bei dem von gestern. Das heißt, ich diene dem Herrn von ganzem Herzen. Ich gucke, dass ich mit Menschen und Gott in Ordnung bin, dass mein Wachstum geschieht. Und dann läuft es zusammen. Und er sagt auch dann, alle, die gereift sind, sind so gesünd. Und sagt, ihr braucht aber nicht, um Details zu streiten, wenn ihr irgendwas unterschiedlich erkennt, der Herr wird es euch offenbaren. Nur bleibt beim gleichen Hintergrund, bei der gleichen Richtschnur, nämlich beim Wort Gottes, das soll euer Maßstab sein. Und dann geht vorwärts und dient dem Herrn. Und Paulus sagt dann, einfach, dass man das auch merkt, dass er es ernst meint, Vers 17, werdet meine Nachfolger. Das heißt ganz einfach, tut es. Und ich denke, wenn man so jetzt diese schreckliche, zusammenschmelzende Endzeit, wo uns alles davonläuft, ich empfinde es so, es läuft uns alles davon, es geht durch die Hände durch, wenn man das hier letztendlich sieht und dann plötzlich merkt, ich muss gar nicht viel tun, ich muss nur beginnen, der allgemeine Wille Gottes ernst zu nehmen, was in der Bibel steht, also Absonderung, bestimmte Dinge, wo einfach die Bibel sagt, so und so, haltet euch herunter zu den Niedrigen, also keine hohen Ziele, sondern wirklich, wenn du Nahrung und Kleidung hast, lass dir genüge, dankbar zu sein, wenn der Herr mich versorgt. Also keine hohen Ziele zu haben, sondern einfach normal, wie ein Gläubiger, in dieser Welt zu leben und beim Wille Gottes für mein Leben, mich so auf den Altar zu legen, dass ich sage, mach mit mir, was du willst. Bei Versagen nicht am Versager stehen bleiben, sondern sich reinigen zu lassen durch Jesu Blut. eine Haltung einzunehmen wie Richter 10, die Bibelstelle vergesse ich nie mehr. Das hat mich so erschüttert, dass man das Herz Gottes bewegen kann, durch das, dass man, selbst wenn Gott Nein sagt, einfach trotzdem ihm dient und dann fängt Gott an, mir zu helfen, dass man diese Haltung einnimmt. Und dann kommen wir in Offenbarung 14,4. Sie folgten dem Lamme, wohin es geht. Dann kommt mir die Fußstapfen Jesu. Und dann werden wir durch diese schreckliche Zeit, die ja für mich schon ein Aufgalopp der antichristlichen Endzeit ist, dann werden wir hier durchgehen wie die Schere durchs Papier, ohne Widerstand. Und was das Wichtigste ist, wenn man uns dann fragt, ja, wie geht es? Wieso wirst du nicht erschüttert? Wieso hast du keine Panik? Warum schaffst du es? Warum geht es bei dir? Dann wird es sein wie bei dem Mann, der hat gesagt, wenn er mal in den Himmel kommt, dann ist das Erste, was er ruft, dass er schreit, alles Gnade. Und dann sagt er, dann werden die anderen zu mir sagen, sei still, das weiß hier jeder. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann können wir den Leuten sagen, weißt du, ich selber, nichts. Jesus allein. Ein vollkommenes Opfer. Gott hat es so gemacht, er hat mir den Geist des Glaubens gegeben, dass ich auf das vollkommene Opfer nur reagieren muss. Ich kann Buße tun. Ich kann mich auf den Altar legen. Ich kann Richter 10 einnehmen von meiner Herzen. Ich kann das alles, wenn ich will. Und letztendlich ist dann wie auf dem Berg der Verklärung. Aber wenn das Zeugnis nach außen kommt und man als Gläubige sagt, man, wie kommen wir durch? Dann wird so sein wie dort, wo es am Schluss heißt, sie sahen nichts als Jesus allein. Und ich denke, mit diesem Tornister, mit dieser Ausrüstung werden wir die Endzeit überleben. Aber mit dieser Ausrüstung werden wir einem Dienst nicht versagen. Wir werden dem Wachstum nicht versagen, aber vor allem werden wir im Persönlichen nicht versagen. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Gläubiger trotz der Person Jesu, trotz einem vollkommenen Opfer, beginnt zu verzweifeln. Und das kenne ich aus der Seelsorge, das ist das Schrecklichste, was es gibt. Weil die Bibel sagt, wenn die Umstände schlimm werden, sollst du nicht verzweifeln, sondern dein Haupt erheben. Das heißt, blicket auf ihn, dann müssen wir gerade anfangen, zum Herrn Jesus zu fliehen. Und dann wird er uns herausreißen und das Ende wird sein, dass bei dem allem mit unserer Schwachheit unser Leben etwas sein darf zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, dann wird der Herr Jesus verherrlicht. Und ich glaube, jeder echte Gläubige hat diese Sehnsucht. Aber ich sehe halt eines, man muss sich das immer wieder vergegenwärtigen, wenn man so eine Haltung einnimmt. Und es muss sich bewusst sein, meine innere Haltung zum Herr Jesus, zu seinem vollkommenen Opfer, bereitet eine Basis, dass er es tun kann. Oft sagt man, warum lässt das zu? Oft lässt das gar nicht zu, sondern ich nehme Herzenstellung, dass er nicht handeln kann. Jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass ich vom biblischen Befund her letztliche Haltung einnehme, dass er mir helfen kann, Richter 10. Das heißt zu Deutsch, ganz praktisch, es lese ich die Bibel völlig anders. Es lese ich die Bibel und sagt, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eins tue ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Dann gehe ich zu mir Jesus und sage, Herr, hilf mir auch in der stillen Zeit, dass ich erkenne, wo Dinge sind aus der Vergangenheit, die ich löschen muss. Dann gehe ich zum Herrn Jesus und sage, ich will mich jetzt ausstrecken nach dir, ich will diesen Kampfpreis, ich will die himmlische Berufung, gib mir erleuchtete Augen des Herzens, wo ich vorgehen muss. Da, wo ich unreif bin, hilf mir zur Reife. Man nimmt die Bibelstelle plötzlich und bezieht sich ganz privat auf sich, auf sein Herz und bewegt es vom Herrn Jesus, bis es lebendig wird. Und dann, jetzt sage ich es einmal ungeschützt, dann kommt der Durchbruch. Ob ich ein Baby bin, ist egal. Ob ich ein Jüngling bin, ist egal. Ob ich erwachsen bin, ist egal. In meiner Situation kommt dann der Durchbruch. Und dann fängt Gott an, mein Leben zu ergreifen. Und dann sieht man etwas von der Erlösung. Da brauchen wir nicht wieder Nietzsche sagen, die Erlösten müssen erlöster aussehen. Dann sähet sie erlöst aus. Dann siehst du etwas von dem, was die Welt auch anzieht. Und dann haben wir auch das Problem nicht, dass wir Leute vielleicht erreichen. Dann kommen sie teilweise von allein. Nicht immer. Ist kein Garant. Eine abgefallene Welt muss nicht kommen. Aber dann sind wir Werkzeuge Jesu Christi. Und ich glaube, das ist doch unser aller Sehnsucht. Aber das Wichtigste ist, Jesus allein. Sei Opfer ist es. meine kleine Gesinnung, mein bisschen Wille, das sich hier auf den Bibeltext ausrichtet. Aber die Vollwirkung dieser ganzen Erlösung, die kommt dann von ihm. Und ich muss eigentlich nur stillhalten, das ist alles. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir. Eigentlich hast du die Arbeit getan. Du hast am Kreuz vor Golgatha das Gewaltige vollbracht. Und das Gewaltige begann schon, als du diese Lichtswelt, wo es gar keine Zeit gibt, beim Vater im Himmel verlassen hast. Als du deine göttliche Gestalt, nicht deine Gottheit, niedergelegt hast, um ein Mensch zu werden wie wir. Als du die Begrenzung des Menschseins annimmst, als du der Dreck der Sünde kennengelernt hast, als du der Fluch der Sünde erlebt hast zu deinen Lebzeiten und als du dann am Kreuz vor Golgatha die Sünder der gesamten Welt und die Strafe über alle Sünder der gesamten Welt auf dich genommen hast, als sich dieses Gericht des Vaters über dir entladen hat, ihrer furchtbaren Weise, und der du der Fürst des Lebens bist, dass du bereit warst zu sterben, ins Totenreich zu gehen. Wir beten dich dafür an, dass du auferstanden bist und dass du lebst, dass der Tod keine Macht über dich hatte und dass damit auch bewiesen ist, dass du keine Sünde hattest und dass du alle Sünde bezahlt hast. Dass du jetzt als hohe Priester zur Rechte des Vaters sitzt und uns vertrittst und auch uns letztendlich entgegenkommst, dass du Mitleid hast mit uns und mit meinen Schwachheiten und dass du uns durchbringst und dass du uns dieses vollkommene Opfer gegeben hast und dass du uns die Heilige Schrift gegeben hast, dass wir alles besitzen, was wir haben. Jetzt hilf uns, wie es in Römer 12 geschrieben steht, uns dir auf den Altar zu legen, um dein Wille zu suchen, den Wille des Vaters auszuleben, auf das letztendlich du mit uns zum Ziele kommst, dass du verherrlicht wirst in unserem Leben und dass wir etwas sein dürfen zum Lobpreis deiner Herrlichkeit, dass wir überleben. Und wenn es selbst so dramatisch wird wie in Richter 10, dass du uns als hohe Priester, dass du uns durchbringst. Und dafür danken wir dir und beten dich an. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.